Möchtest du immer als König von Extra 3 angekündigt werden?
Ich könnte mich dran gewöhnen, ja.
Und so richtig wollen sich, glaube ich, viele Frauen gerade nicht die Situation und die Welt von Männern erklären lassen.
Vielleicht muss man auch einfach sagen, Männer dürfen nicht ins Internet. Also toxische Männlichkeit ist schon in der analogen Welt ein so großes Problem.
Wie sollen die Männer sich verabreden, wenn sie nicht ins Internet dürfen?
Vielleicht im Baumarkt.
Man kritisiert ja an vielen Stellen auch völlig zu Recht, dass Gewalt erst dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn die Betroffene berühmt ist.
Ich habe das Gefühl, die Aufgabe der SPD ist es jetzt, sich einfach zu opfern. Bärbel Bas und Lars Klingbeil werden als Heilige verehrt.
Du wirst mich hassen für diese Frage. Wärst du ein glücklicher Politiker?
Es ist eine super Frage.
Extra 3. Busettis Woche.
Das Wahlergebnis ist ein Fiasko, das ist ganz klar.
Das ist eine sehr schöne Aussage von Karl Lauterbach, weil sie momentan fast universell einsetzbar ist. Aber dazu kommen wir später. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe heute hohen Besuch vom König von Extra 3. Und ja, vielleicht sage ich das nur, damit er sich direkt zum Einstieg unwohl fühlt. Aber ich habe nachgeguckt, der Mann, der heute da ist, moderiert seit 15 Jahren Extra 3. Und er klingt so.
Das Artensterben ist im vollen Gange. Man merkt es auch in Deutschland, drohen Arten ganz zu verschwinden. Der Feldhamster, das Birkhuhn oder der Sozialdemokrat.
Für so einen Müll müssen wir Gebühren bezahlen. Wenn es nur witzig wäre. Einfach unlustig. Es ist keinen Cent wert. Für so einen Müll müsst ihr Gebühren zahlen. Deswegen sagt man ja auch Müllgebühren. Da kommt das her.
Helle Aufregung. Linnemann, aufgepasst, Leute. Merkel kommt zum Parteitag. Merz, was? Wie konnte das passieren? Wer hat die eingeladen? Linnemann, ich nicht. Spahn, ich war das. Ich habe in der Corona-Zeit 50 Milliarden Briefmarken zu viel bestellt und wollte die gern loswerden.
Ich kam von den Geisteswissenschaften. Ich habe halt eher Sätze gesagt wie, oh. Das kann man nicht so monokausal betrachten.
Das größte Problem der Bahn sind die Reisenden. Kann es sein, dass die Deutschen zu doof sind zum Bahnfahren? Ein Volk, dass ich wegen umgekehrter Wagenreihung dermaßen ins Hemd macht.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin muss. Wie, jetzt ist hinten vorne und vorne hinten? Ja, scheiße. Was mache ich jetzt? Scheiß Deutsche Bahn. Ich habe keine Ahnung.
Ja, dass dieses Volk im PISA-Ranking Jahr für Jahr weiter nach hinten rutscht, wundert mich nicht mehr.
Christian Ehring ist heute da. Hallo.
Hallo, Sarah.
War das gut? Möchtest du immer als König von Extra 3 angekündigt werden?
Ich könnte mich dran gewöhnen, ja. Ich mache es ja jetzt auch schon seit wirklich 15 Jahren und da ist dann natürlich keine Luft mehr nach oben. Also Kaiser ginge noch, aber es ist, ja, die Latte liegt natürlich auch hoch. Ich muss jetzt liefern.
Ja, das stimmt.
Und ein bisschen absolutistisch autoritär rüberkommen.
Ja, vielleicht ist das auch der Trick von großen Ankündigungen immer, dass man denkt so, ah, die Person, die da kommt, die soll sich jetzt heute mal so richtig Mühe geben. Ich baue mal so ein bisschen Druck auf. Das finde ich sehr gut.
Ja, das ist gut. Aber ich mache das ja bei dir auch, wie du weißt, wenn du bei Extra 3 zu Gast bist, erwähne ich ja auch immer den Grimme-Preis.
jedes Mal denke ich, fuck, ich muss mir Mühe geben. Oh nein. Das ist lustigerweise, ich mache da ja immer Witze drüber, aber ein bisschen habe ich den Gedanken schon jedes Mal, also nicht, dass ich mir sonst keine Mühe geben würde, aber dass ich so denke, die Leute können ja jetzt nur noch enttäuscht sein. Die können ja nur noch denken, aha, und dafür hat die einen Preis.
Normalerweise mache ich es auch so, wenn ich von Moderatorinnen gefragt werde, wie möchtest du angekündigt werden, sage ich, bitte nicht irgendwie Preise aufzählen oder so. Das brauche ich nun gar nicht. Also nur einfach die Essentials und gut ist.
Ja, aber ich meine, Grimme-Preis ist auch cool. Irgendwie ist natürlich auch schön, ne? So,
es ist,
ich finde,
cool.
Ja, immer, wir sollten das normalisieren für alle Menschen. Also so Anmoderationen, auch so eine Laudatio ist ja auch irgendwie toll, ne? Weil dann so aufgezählt wird, was man alles gemacht hat. Das ist irgendwie schwierig auszuhalten, aber es ist auch irgendwie toll. Und ich fände gut, wenn mehr Menschen das im Alltag füreinander machen würden. Also so am Frühstückstisch. Weißt du, einmal so eine Ansprache, was man so im letzten Jahr geleitet. Das ist doch, so kann man doch in den Tag starten.
Ja. Also bei mir kämen dann natürlich diese ganzen gesammelten Kleinkunstpreise. Stuttgarter Besen, St. Ingberter Pfanne, Obernburger Mühlstein und Ich weiß nicht, ob man das wirklich normalisieren sollte. Grimme-Preis ist natürlich echt eine Hausnummer. Das stellt auch
ja,
ruhig.
Die St. Ingberter Pfanne, die habe ich ja sehr erfolgreich nicht gewonnen.
Ja. Und die Leute glauben auch nicht, dass es das gibt.
Ja. Aber es ist so, die haben ja diese tollen Namen. Und ich war natürlich, also ich war jetzt nicht traurig, aber ich hätte mich ja sicherlich gefreut, wenn ich gewonnen hätte, aber ich habe nicht gewonnen. Und im Nachhinein dachte ich, ja, wenn ich gewonnen hätte, wäre die halt dann immer genannt worden. Ne? Das ist so, Grimme-Preis ist weniger Zungenbrecher.
Das muss man sich schon frühzeitig überlegen, wo man überhaupt gewinnen will. Du warst im Wettbewerb um die St. Ingberter Pfanne, wann war das denn?
Ich habe keine Ahnung, vor 15 Jahren wahrscheinlich. Ja, weil ohne Quatsch, ist es wirklich sehr lange her.
Ja.
Es war aber gut. Also es war ein guter Auftritt. So, ich hatte Spaß und es war schön und dann habe ich nicht gewonnen. Und ich glaube, Stefan Danziger hat gewonnen an dem Abend.
Ach ja, das ist ja auch ein guter.
Ja, ja, es ist okay. Den mag ich ist auch ja. Okay.
Ja.
Ist
ja.
Klar.
Es ist so ganz anders. Also es ist dann auch schwer, das miteinander zu vergleichen, ja.
Ja. Oh Gott, also jetzt reden wir erstmal eine halbe Stunde darüber, welche Preise wir gewonnen haben oder nicht gewonnen haben. Aber das ist gut, weil wir könnten ja stattdessen auch als erstes uns unsere Gebrechen aufzählen. Sowas macht man ja ab einem gewissen Alter auch. Ne? Ich weiß nicht, ob das in deinem Leben auch eine Rolle spielt, aber.
Das spielt eine große Rolle, aber ich versuche das aktiv zu unterdrücken und was ich auch versuche, keine Geräusche zu machen. Mache ich aber manchmal. Ich werde schon darauf hingewiesen und ich bitte auch alle in meinem Umfeld, mich darauf hinzuweisen, wenn ich Geräusche mache beim Hinsetzen oder Aufstehen.
Ah, so alte Männergeräusche?
Mhm.
Ah, schön. Ja. Ich mache auch alte Männergeräusche. Ich merke das auch. Ja. Ich versuche das nicht zu unterdrücken. Ich wäre sowieso, habe ich oft schon festgestellt, ich wäre ein sehr guter älterer Mann. Vielleicht kommt das.
Das kannst du schon sehr gut erklären, auch von dir aus, das stimmt, ja, ja.
Ja, stimmt.
Sarah's Planning liegt dir völlig richtig. Ja, stimmt.
Du ein sehr und diese Ächzgeräusche, die sind auch, ich übe die jetzt schon, damit ich, wenn ich mal groß bin, will ich ein alter Mann werden. So. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wie wir hier gelandet sind und wie wir von hier, es ist wirklich die falscheste Stelle, von der man zu unserem ersten Thema kommen kann. Das war so nicht gedacht und nicht geplant, aber wir machen das jetzt einfach, ne? Wir machen das jetzt einfach. Es geht
Worauf willst du hinaus? Es geht um
Empörung. Ja. Es gibt Dinge, über die man sich empören kann, jeden Tag und jede Woche, aber es gibt aktuell etwas, worüber sich auch wirklich empört wird, obwohl der Fall eigentlich schon seit Jahren bekannt ist. Aber sagen wir mal, in der vergangenen Woche gab es viel, viel Empörung. Und vielleicht wisst ihr schon, worum es geht. Colleen Fernandes sieht darin etwas Positives.
Ich hoffe, dass es aber zumindest insofern etwas Gutes bewirken kann, als dass man eben sieht, was digitale Gewalt bedeutet, welches Ausmaß digitale Gewalt annehmen kann. Und dass digitale Gewalt reale Gewalt ist und dass Opfer da massiv drunter leiden, dass Opfer, nicht nur ich, auch andere, in intensive psychotherapeutische Behandlung müssen. Und das ist wichtig zu zeigen.
Colleen Fernandes hat ihren Ex-Mann Christian Ulmen angezeigt, weil er, so der Vorwurf, online ihre Identität gestohlen habe, in ihrem Namen angebliche Sexfotos und Videos von ihr an Kollegen verschickt habe und mit ungefähr 30 Männern als Colleen Online-Affären eingegangen sei. Von der Tat erzählt sie schon länger, auch in der Öffentlichkeit, aber vor ungefähr einer Woche hat sie die Vorwürfe an Christian Ulmen öffentlich gemacht und es war medial eine wilde Woche. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, ist sie nicht auch ein bisschen selbst schuld? Nein, die Frage stellen wir uns ausnahmsweise mal nicht. Es tun ja schon genug andere. Es tun wirklich schon genug andere. Was war so die absurdeste Reaktion, die du in dieser Woche mitbekommen hast?
Ich muss sagen, dass ich in dieser toxischen, maskulinen Bubble nicht so drin bin. Ich habe peinliche Statements von Männern, die aber gut gemeint waren, gehört, die in die Richtung gingen, wir Männer müssen auch endlich mal lernen, dass Frauen ganz normale Menschen sind oder sowas. Also komplett verunglückt, aber mit den allerbesten Absichten. Und das war sicherlich nicht das Schlimmste und das Toxischste, was zu dem Thema, Toxischste, was ist das denn für ein Wort? Das Toxischste, was zu diesem Thema, was zu diesem Thema gesagt wurde. Und diese Auswüchse gibt es natürlich, ja. Ich habe manchmal davon gehört und in manches reingelesen. Hast du so ein Ranking, die Top 3 der absurdesten und menschenfeindlichsten Äußerungen?
Nee, ich habe nicht die Top 3. Ich habe schon relativ viel so auch Kommentare gelesen. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Das haben alle, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Dann macht man ein Video dazu und dann kriegt man Klicks, weil man über das Leid einer anderen Frau spricht, fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen absurd und falsch an. Aber das ist bei vielen Themen so, ne? Kurzer Exkurs, bei vielen Themen so, wenn das Thema schwer ist und man macht was dazu, denkt man immer so, jetzt kriege ich irgendwie Lob für das Leid von anderen Menschen, egal. Ich finde es trotzdem natürlich wichtig, darüber zu sprechen, aber insofern habe ich natürlich auch Kommentare bekommen. Und ich finde schon, dass der allergrößte Teil unterstützend und wertschätzend Colleen Fernandes gegenüber war. Aber es gab natürlich auch die anderen. Ne? Es gab auch die will doch nur Aufmerksamkeit. Und es gab diese ganzen Zweifel. Was ich gemacht habe, ist, also aus Recherchen, ja, guck mal, wir erfinden beide Worte heute. Aus Recherchegründen habe ich so die ersten paar Minuten von einem Video eines, ich möchte es nicht namentlich nennen, aber eines recht bekannten Hetzportals mir angeguckt. Mhm. Und da war die Grundaussage interessanterweise, ja, ist schon nicht ganz so super jetzt, wenn das alles stimmt. Aber der eigentliche Skandal ist doch, dass die Eliten das jetzt nutzen wollen, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und da habe ich schon gedacht, Respekt. Weil das schon irgendwie ein Take.
Ja, ja, diese Meinung haben sie exklusiv. Das kann man, glaube ich, sagen. Wobei vielleicht würden das auch viele unterschreiben. Ich muss auch sagen, dass ich habe ganz viel gesehen, gelesen, gehört, beobachtet, natürlich mich auch aufgefordert gefühlt, Stellung zu beziehen und das bisher nicht gemacht, weil wir keine Sendung haben. Ich habe es auf der Bühne gemacht, weil das mein Medium ist aktuell, aber ich habe bisher davon abgesehen, irgendwo in mein Handy ein betroffenes Statement zu sprechen und der Welt etwas zu erklären, was natürlich mir als Mann über 50 durchaus schwerfällt. Ich würde gerne alles in gesicherte Bahnen lenken und erklären und ordnen und mich natürlich auch selber markieren als einer von den Guten. Aber ich habe da bisher meine Stimme noch nicht gefunden und erlaube mir zurzeit auch einfach nur zuzuschauen und zuzuhören, was vielleicht doch ganz wichtig ist. Also nicht, weil ich da jetzt finde, man kann da die Meinung haben oder die Meinung haben. Also ich habe eine sehr klare Meinung und finde, dass Colleen Fernandes das sehr, sehr gut macht und dass sie angesichts dieses Martyriums, durch das sie mutmaßlich gegangen sein wird, das öffentlich macht und damit auch den vielen Frauen eine Stimme gibt, denen das auch widerfährt, immer wieder. Und denen vielleicht jetzt der Spiegel nicht eine Titelstory wert gewesen wäre. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade etwas in Bewegung geraten ist. Also ich kann zumindest sagen, bei mir ist was in Bewegung geraten. Diese Gedanken und Gefühle sind jetzt nicht alle Instagram-tauglich, deshalb habe ich sie bisher noch nicht laut in die Welt hinaustrompetet.
Ja, ich finde es ganz interessant. Also man muss vielleicht irgendwie einmal vorher sagen, auch wenn es allen, die diesen Podcast hören, eventuell auch klar ist, aber wir planen natürlich relativ weit im Voraus, wer wann in diesen Podcast kommt. Ne? Das heißt, dass du jetzt heute mit mir zusammen über die Woche sprechen wirst, das steht schon länger fest. Also ehrlich gesagt nicht, als Colleen Fernandes die Vorwürfe überhaupt oder die Tat an sich öffentlich gemacht hat, aber schon länger, als es jetzt diese Vorwürfe gegen Christian Ulm gibt. Sprich, wir wussten zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das ausgemacht haben, nicht, über welche Themen wir sprechen würden. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass ich jetzt nicht mit einer Frau hier sitze, weil es dann einfacher wäre. Ne? Also dann würden wir sagen, ja, alles ganz schlimm, alles ganz schlimm. Das klingt jetzt ein bisschen banalisierend, ne? Das könnten wir sonst nichts anderes daran erörtern. Aber ich finde so grundsätzlich die Rolle der Männer in dieser öffentlichen Debatte nicht uninteressant. Weil das, was du angeführt hast, stimmt ja. Einerseits wird Männern häufig zu Recht vorgeworfen, dass sie sich als die großen Erklärer aufspielen. Und so richtig wollen sich, glaube ich, viele Frauen gerade nicht die Situation und die Welt von Männern erklären lassen. Ne? Also so ein bisschen habe ich auch den Impuls zu sagen, okay, haltet euch ein bisschen zurück. Mhm. Und andererseits braucht man natürlich die Unterstützung. Und mit Mann meine ich letztlich uns alle als Gesellschaft, die irgendwie eine gerechtere Gesellschaft haben wollen, braucht es natürlich die Solidarität und die Stütze von Männern auch. genau wie von Frauen. Ja. Das heißt, wir wollen, dass ihr euch äußert und irgendwie auch nicht.
Ja, ich will das auch gar nicht, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, sorry. Ich will das auch gar nicht rumjammern und sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, so ist falsch und so ist auch wieder falsch. Ich kann jetzt auch nicht für alle Männer sprechen, aber ich versuche nur für mich selber auch in Worte zu fassen, warum ich mich nicht sofort äußere. Ich verstehe aber auch die Frauen, die sagen, wir müssen alles wieder alleine machen und wir müssen es alleine anschieben und wir Frauen müssen uns jetzt wieder organisieren und die Männer, die sonst immer was sagen zu allem, da ist nur Schweigen im Walde. Verstehe ich total gut. Aber ich denke trotzdem, es baut sich gerade so eine Dynamik auf, die ich unglaublich gut und wichtig finde. Und ich habe sehr viele wütende, zornige, zu Recht wütende und zornige Frauen gelesen, habe ihnen zugehört, und habe versucht, das einfach erstmal auf mich wirken zu lassen und mir dann viele Fragen gestellt, wo habe ich mich selber falsch verhalten in der Vergangenheit. Es wäre halt relativ leicht zu sagen, ich markiere mich jetzt als einer von den Guten, das ist dann in meiner Bubble, wird das ausgespielt. Von dir bekäme ich vielleicht ein Like, würde mich freuen und sagen, ich bin ja irgendwie doch ein netter Typ. Aber bin ich womöglich auch irgendwo, aber natürlich auch Teil dieses Systems. Und da fängt es dann an, unangenehm zu werden.
Ja, ich habe das übrigens auch, was du eben gesagt hast, überhaupt gar nicht als Jammern empfunden. Ich wollte nur sagen, ich kann das nachvollziehen. Also gerade wenn du so als Mensch in der Öffentlichkeit stehst, der, sagen wir mal, davon lebt, doch irgendwie halbwegs originelle Sachen zu sagen. Ne? Also es wird ja ähnlich gehen wie mir, setze ich jetzt einfach mal voraus. Also wenn wir irgendwas raushauen in die Welt, dann haben wir ja schon irgendwie so den Anspruch, dass das irgendwie die Leute weiterbringt und noch nicht alle Leute tausendmal gesagt haben. Das heißt, man hat ja schon irgendwie den Drang, etwas Originelles zu sagen. Und jetzt ist so eine Situation, wo aber auch einfach Solidaritätsbekundungen angebracht sind. Und dann kommt man sich so ein bisschen billig und blöd vor, ne? Sich eben als einen von den Guten zu markieren und sagen, ja, ich bin übrigens auch. Und andererseits gibt es dann Männer, die, du hast sie am Anfang schon genannt, die es dann als die große Erkenntnis in die Welt setzen, dass Frauen ja übrigens auch Menschen sind, wo man dann irgendwie auch denkt, es ist relativ spät, dass dir das auffällt. So. Das heißt, das Dilemma, es ist eben nicht das Hauptdilemma. Ne? Also das finde ich ganz gut, wenn Menschen das erkennen, dass es nicht darum geht, oh, wie schlimm geht es mir jetzt damit, dass ich nicht weiß, ob ich mich äußern soll oder wie oder so. Nur grundsätzlich existiert das, ne? Dieses Dilemma, dass man irgendwie zuhört, man hat eine Position dazu, man weiß aber vielleicht tatsächlich nicht, was ist jetzt am sinnvollsten und was ist angebracht. Also das wäre mal interessant. Wird das gefordert von dir? Hast du das irgendwie mitbekommen, dass Leute in Kommentaren fordern, jetzt sag was dazu?
Nein, bislang nicht. Wahrscheinlich ist es einfach der Eindruck, den ich habe angesichts dessen, was ich so mitbekomme. Männer, äußert euch endlich und ich denke, Moment mal, ich bin ein Mann, ich äußere mich jetzt gerade nicht. Wenn wir gerade Sendung hätten, das klingt jetzt ein bisschen eine Ausrede, aber dann wäre es natürlich Thema bei Extra 3. Ja. Auf der Bühne fällt es mir auch leichter, das irgendwie auch in einem satirischen Kontext unterzubringen. Wahrscheinlich auch, weil ich sonst eher ironisch rede auf der Bühne und eher satirisch und eher uneigentlich. Und dann kann auch so ein ernstes Statement plötzlich mal Raum bekommen und wirkt dann auch und wirkt vielleicht nicht so peinlich, wenn ich jetzt von mir aus ein ernstes Statement, wo man mich eigentlich als den Kaspar von Extra 3 kennt, abgebe.
König. Nee, König, du bist der König, du darfst ernst sprechen.
Ja, aber auch hier, wir reden jetzt auch wieder so wahnsinnig ernst, das gerät immer so ernst, man denkt auch, das ist ja jetzt gar nicht meine Profession, aber ich sehe diesen Punkt, ja. Ich verstehe das, ich habe auch das Gefühl, ich muss da auch mehr ins Handeln kommen und muss vielleicht mehr Frauen sprechen lassen, Dinge teilen und so weiter und mein eigenes Handeln auch mehr hinterfragen.
Ja, ach, ich weiß gar nicht.
Ach, du
also
meinst
ich
nicht?
Finde Grund. Ja, ich bin ja noch kein alter Mann. Ich weiß auch manchmal Dinge nicht. Ich arbeite dran. Aber ich finde die Grundaussage, hey, ich höre aktuell vielen Frauen zu, finde ich erstmal gut. Ne? Also ohne hier mich beim König einschleimen zu wollen, aber das finde ich erstmal völlig in Ordnung. Ich dachte auch gar nicht so sehr, dass du jetzt persönlich, dass Leute das so sehr von dir persönlich einfordern würden. Von wem es natürlich sehr stark eingefordert wird, ist von Männern, die mit Christian Ulmen zu tun hatten oder haben. Ne? Also
Ja.
Fariyadim zum Beispiel, der hat sich geäußert nach 3 Tagen. Und 3 Tage sind ja im Internet eine Ewigkeit, was ich eigentlich nicht gut finde. Und der hat sich nach 3 Tagen geäußert, er hat so ein bisschen verkopft geschrieben und von Ambiguität geschrieben und sich so, ne? Aber er hat grundsätzlich, was er gesagt hat, völlig richtig. Er hat sich solidarisiert, alles völlig richtig.
Ja.
Und trotzdem ist er in den Kommentaren zerfleischt worden. Und das finde ich nicht richtig.
Ja.
Weil nach allem, was wir als Öffentlichkeit aktuell wissen, hat dieser Mann ja erstmal gar nichts getan. Ne?
Ja.
Also der ist ja nicht Mittäter und müsste jetzt. Der ist ja, also vielleicht ist der, keine Ahnung, ja? Aber es gibt jetzt erstmal gar nichts, was darauf hinweist, außer dass auch er nicht gesehen hat, wie Christian Ulmen mutmaßlich ist, wenn er alleine ist. So, ne? Und da weiß ich nicht, bei so Debatten finde ich grundsätzlich immer so ein bisschen schwierig, in welche Richtungen entwickeln die sich und was ist daran dann noch konstruktiv und sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man die Sache, und die Sache ist in diesem Fall ja eine gerechtere Gesellschaft, weniger Gewalt an Frauen, voranbringen möchte. Insgesamt finde ich aber schon, weil man kann ja auch mal loben, insgesamt finde ich aber schon, dass die Debatte sehr schnell in eine richtige Richtung gegangen ist, was auch der Verdienst von Colleen Fernandes selbst ist.
Mhm.
Dass sie eben nicht einfach nur sagt, mir ist das und das passiert, ich bin sehr arm und das ist alles ganz schrecklich für mich. Das hat sie völlig zu Recht auch gesagt, weil so ist es. Aber sie hat es sofort auf die strukturelle Ebene gehoben, ne? Und sofort die Forderung, Gesetzeslücken zu schließen,
ja,
angeschlossen an ihr Statement. Das, also, ne? An dieser Stelle einfach mal ein Lob. Kann man ja auch mal machen.
Unbedingt, unbedingt. Also das finde ich ganz wichtig, das immer wieder zu betonen. Und genau darum geht es. Und sie weist auf das Thema ja schon lange hin. Und es ist wirklich ein bisschen unterm Radar gewesen bei vielen pornografische Deepfakes. Ich bin inzwischen auch der Meinung, wenn ich jetzt wirklich König wäre, bisher bin ich es ja nur, wenn du es mir zuschreibst, müsste man wahrscheinlich auch noch viel radikaler vorgehen, als es jetzt der aktuelle Gesetzentwurf vorsieht. Also es wird ja viel auch über Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige, unter 14-Jährige gesprochen, was man auf jeden Fall auch ausweiten sollte auf über 50-Jährige. Aber vielleicht muss man auch einfach sagen, Männer dürfen nicht ins Internet. Also auch wenn ich selbst betroffen wäre, habe ich das Gefühl, toxische Männlichkeit ist schon in der analogen Welt ein so großes Problem. Wenn dann die Anonymität des Internets noch dazukommt, dann ist es einfach zu viel. Es würde Proteste geben, es ist wahrscheinlich auch nicht durchsetzbar, weil ich leider nicht Diktator bin.
Naja, aber weißt du, würde es wirklich Proteste geben? Wie sollen die Männer sich verabreden, wenn sie nicht ins Internet dürfen?
Im Baumarkt
würde es keine Proteste geben.
Würden sich dann alles treffen.
Analogisch.
Ja, aber
sollen sie?
Eigentlich müsste man sagen, wir haben es jetzt wirklich 30 Jahre lang versucht und es hat nicht geklappt und es bindet schon so viele Ressourcen in der realen Welt und sorgt für so viel Leid.
Ja, ich finde so als Experiment wäre ich voll dabei, weil wie krass wäre das, wenn das Internet ein rein weiblicher Raum wäre?
Was für ein besserer Ort wäre diese Welt, ja. Das, allerdings.
Ja, genau. Und dann also, könnte man auch mal gucken, wie die Wechselwirkung dann wieder ist mit der analogen Welt. Ne?
Ja.
Also ob man dann, ob das nicht vielleicht auch was verschieben würde.
Donald Trump wäre niemals Präsident geworden, wenn
ja
nur Frauen im Internet wären.
Das stimmt.
Wir sollten es ausprobieren.
Wir sollten es ausprobieren. Ich weiß nicht so genau, wie du deinen Job noch machen würdest, aber du könntest dir dann immer von Frauen vom Internet erzählen lassen. Es wäre so ein mystischer Ort für euch Männer, von dem nur Frauen erzählen können, weißt du?
Ja.
Es war bislang das Leben von Frauen, fast nur, was ihr nur aus Erzählungen, wenn ihr zugehört habt, kanntet. Und dann wäre das ganze Internet ein solcher Ort.
Huh. Es würde möglicherweise dazu führen, dass Männer auch mal wirklich zuhören,
ja,
weil sie es dann ganz genau wissen wollen.
Ja. Ich bin, ich glaube, intrigued nennt man das, wenn man kein Deutsch mehr kann. Ja, das ist schön, das machen wir, wir haben einen Plan. Podcast ist an dieser Stelle vorbei, weil wir haben alle Probleme der Welt gelöst. Das ist das Absurde, wir hätten vermutlich alle Probleme der Welt gelöst. Vielleicht nicht alle. Ich glaube, Liebeskummer wäre noch nicht durch, aber...
Ja, richtig, aber es wäre schon sehr vieles sehr viel besser und da... Ja, es ist natürlich auch wichtig, dass dieser aktuelle Gesetzentwurf tatsächlich... Früchte trägt. Ich finde diese Forderung absolut richtig und unterstützenswert und habe das Gefühl, dass das einfach ein alles so unterm Radar läuft und dass es im Prinzip ein rechtsfreier Raum ist. Das kann nicht sein.
Und die andere Sache, die ich finde, die wir aus dieser Geschichte lernen sollten, ist die Tatsache, dass es diese ganzen Proteste und diese ganze politische Energie und diese ganze Empörung tatsächlich jetzt erst gibt, wo es einen mutmaßlichen Täter gibt, der auch noch berühmt ist. Also man kritisiert ja an vielen Stellen auch völlig zu Recht, dass Gewalt erst dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn die Betroffene berühmt ist. Ne? Ist ja in diesem Fall auch so. Irgendwie, es gibt ja wirklich wahnsinnig viele andere Frauen, die Opfer von Gewalt werden. Und da passiert dann natürlich sehr viel weniger. Du hast es eben auch gesagt, Spiegel-Titel-Story machen sie jetzt auch nicht für jede Frau. Können sie auch nicht für jede Frau machen. So, ne? Ich will das jetzt gar nicht dem Spiegel vorwerfen. Ich habe auch keinen Überblick darüber, wie viel der Spiegel konkret jetzt über sexualisierte Gewalt berichtet. Ich glaube, die sind da nicht die Speerspitze des Übels. Aber grundsätzlich, die Aufmerksamkeit kommt natürlich vor allem durch die Popularität der Betroffenen. Aber auch in diesem Fall sieht man, sie hat halt nicht gereicht. Sie hat nicht gereicht. Es gab Bühnen, auf denen sie es erzählt hat. Ich bin jetzt natürlich super fein raus, weil sie vor ein paar Monaten bei mir in der Sendung war, in der Late Night, und genau darüber gesprochen hat. Ich kann mir jetzt also ganz, ganz doll auf die Schultern klopfen und sagen, guckt mal, ich habe zugehört. Ne?
Ja.
Ich bin auch am nächsten Tag nicht auf die Straße gegangen. Das heißt, wir alle brauchen offenbar das Feindbild. Mhm. In diesem Fall das mutmaßliche, berühmte Feindbild, auf das wir unsere Empörung projizieren können. Und ich finde das beängstigend, weil es ja erstens ein Riesenproblem ist, weil du dann natürlich so einen Täter auch benennen musst.
Ja.
Sonst kriegst du die Aufmerksamkeit nicht. Und zweitens, weil sich das ja auch auf andere politische Bereiche bezieht. Ne? Also dieses Feindbilddenken ist ja tief verankert. Und ich glaube, wenn das alles jetzt gerade so viel bewegt, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn wir unsere Täterfixierung halt auch mal ein bisschen hinterfragen. Das könnte man, glaube ich, als Lehre noch daraus nehmen.
Das sehe ich genauso. Ja, ja. Es hat dann natürlich diese Prägnanz und mit dem Täter erfährt es so eine Personalisierung und es ist, mein Gott, das hätte ich alles nicht gedacht. Und dann geht die Debatte in so eine komische Richtung, als wäre es jetzt so ein True Crime Podcast. Ein bisschen Grusel, ein bisschen Sensationslust. Und ich frage mich, wie man es schafft, sich als Gesellschaft kollektiv zu hinterfragen. Aber man kann vielleicht auch die eigenen Routinen und die eigene Aufmerksamkeitsökonomie nochmal in dieser Hinsicht hinterfragen. Du hast völlig recht.
Und um den Kreis mal zu schließen zur Anfangsfrage sozusagen, was waren die absurdesten Reaktionen oder ne, was war das Absurdeste, was so in der Debatte in der vergangenen Woche stattgefunden hat? Da habe ich auch festgestellt, dass sich Friedrich Merz ungefähr rhetorisch nur, ich will ihn wirklich persönlich nicht beleidigen, aber ungefähr auf der Ebene der Hasskommentatoren in meiner YouTube-Kommentarspalte angesiedelt hat. Und zwar gab es tatsächlich in den Kommentaren so sagen wie, ja, aber was ist da mit dem einen Syrer, der die eine Frau da umgebracht hat? Über die redest du nie. Was ist mit den Massenvergewaltigungen seit 2015? Was ist mit denen? Und so. Ne? Also das gab es. Was interessant ist, weil das natürlich immer von Menschen kommt, die nur über Gewalt an Frauen sprechen, wenn sich das mit ihrem Rassismus verknüpfen lässt. Und Friedrich Merz hat ja am Dienstag gesagt, wir haben eine explodierende Gewalt in unserer Gesellschaft, und zwar im analogen wie im digitalen Raum. Und dann müssen wir auch ansprechen, dass ein beachtlicher Teil dieser Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer in die Bundesrepublik Deutschland kommt. Finde den Unterschied.
Ja, aber das ist wieder genau der gleiche Effekt, wie wenn man sagt, ja, so schlimm wie der mutmaßliche Täter bin ich ja gar nicht. Also ne, sowas habe ich ja nie gemacht. Ich habe ja nie Deepfake-Pornos erstellt. Da bin ich ja weit von entfernt. So kann man jetzt natürlich auch wieder sagen. Also so unreflektiert wie Friedrich Merz bin ich ja noch lange nicht bei dem Thema, auch wenn ich mich bislang noch nicht geäußert habe. Ja, das hat er wirklich sehr originell wieder hinbekommen. Das war ja eine spontane Reaktion auf eine Anfrage im Bundestag. Und es gibt bei Friedrich Merz ja ein untrügliches Zeichen dafür, dass er gerade im Begriff ist, was sehr, sehr Ungeschicktes zu sagen. Und zwar macht er den Mund auf und hat kein Blatt in der Hand. Das war ja bei dieser Stadtbilddebatte das Gleiche, dass er dann erst 14 Tage später nochmal in der Lage war zu erklären, wie genau er diese im besten Sinne unglücklichen Formulierung gemeint hatte, als er da ein vorbereitetes Statement abgelesen hat. Sollte er grundsätzlich viel häufiger tun.
Ja, ich finde es grundsätzlich sehr heilsam, sich Gedanken darüber zu machen, mit wem man sich im Leben vergleicht. Ne? Also grundsätzlich ist es ja ganz schön, wenn man jetzt sagt, ach, guck mal, weiß ich nicht, Äußerlichkeiten, ne? Du musst dich nicht jeden Tag mit irgendwelchen Instagram-Models oder so vergleichen. Du musst nicht dich, wenn du irgendwie das erste Mal laufen gehst, sofort mit Profisportlerinnen vergleichen. Aber ich glaube, man sollte sich moralisch auch nicht unbedingt mit Friedrich Merz vergleichen. Da macht man es sich dann so ein bisschen zu leicht.
Okay, ja. Botschaft ist angekommen. Ne? Ja, 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 stimmt.
Nee, ich meine gar nicht, dass du hast das ja sehr selbstkritisch angeführt. Ja, ja, da, also du bist ja nicht derjenige, der das jetzt einfach so tut. Aber es gibt vielleicht gibt es ja Menschen. Wobei man dann wahrscheinlich ein sehr, sehr bequemes Leben führen kann. Also vielleicht sollte man es doch tun. I don't know.
Ich weiß es nicht. Schon nachdem man tagelang drüber geredet wird, hört den Frauen zu und die Frauen organisieren sich und was sagen die Männer und 100.000 Artikel zum Thema und dann stellt sich der Kanzler und sagt, ja, Männer denken sehr wohl auch drüber nach und im Prinzip ist Migration das Thema. Das ist schon bewundernswert, also schön, ja, so kann man es offenbar auch machen, wenn man Bundeskanzler ist.
Ja, ich habe auch tatsächlich ein bisschen den Verdacht, dass Friedrich Merz vielleicht gar nicht so gut zuhört manchmal. Also, weil das würde ja wahnsinnig helfen.
Meinst du?
Ja. Vielleicht sollte man sagen, Männer aus dem Internet, außer Friedrich Merz. Friedrich Merz soll bitte ins Internet, damit er Dinge lesen kann und Dinge anhören kann, damit er zuhören kann. Weißt du, männerfreies Internet und Friedrich Merz als Zuhörer. Er darf nicht schreiben, aber er darf... jetzt kommen wieder Zensurvorwürfe, wenn die sagen, er darf nicht schreiben, was du willst.
Ja, er schreibt ja auch sehr, sehr langsam, das wissen wir. Er tippt ja auch sehr extrem mit zwei Fingern, das dauert ja auch, bis er da einen Kommentar geschrieben hat. Ich bin gar nicht immer einer, der jetzt um jeden Preis Friedrich Merz bashen will. Vielleicht bin ich es doch. Aber ich versuche auch wirklich immer, wenn er mal was gut macht, versuche ich auch das wahrzunehmen und zu sehen. Aber ja,
ja, ich auch. Das fällt nicht so auf, weil das so selten ist, ne? Aber es ist, ich bin auch nicht, also ich finde grundsätzlich ist immer gut, wenn man auch Menschen, die die Welt vielleicht anders sehen, auch Menschen in Machtpositionen, die andere Dinge vertreten als man selbst, wenn die was Gutes machen. Es gab einen Fall, das ist jetzt schon einige Jahre her, da hat Christian Lindner in so einer, das war irgendwie so eine Bürgerrunde, ich weiß es nicht mehr genau, er war jedenfalls an einem Ort, an dem Menschen waren, die ihm zugehört haben. Und es gab ein Video davon, das seinen Weg ins Internet gefunden hat und er hat sich dagegen ausgesprochen, die AfD zu wählen und hat gesagt, auch wenn man jetzt hier mit unserer Politik nichts anfangen kann, auch ne, okay, dann kann man immer noch die Linke wählen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach krass, Christian Lindner. Also er hat das dann sofort, er hat dann ganz, also nur wenn, also jetzt wirklich im Äußersten, da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, huch, was habe ich da gerade gesagt? Aber da habe ich Christian Lindner auch für gelobt, weil ich dachte, das ist doch eine Einstellung, die wir von demokratischen Politikern brauchen. Und so halte ich es auch mit Friedrich Merz. Friedrich Merz ist allerdings ja unser Bundeskanzler. Ich sage das gerne immer wieder, damit wir das nicht vergessen. Er ist unser aller Bundeskanzler. Und ich finde schon, dass man sehr, sehr kritisch betrachten sollte, was er so tut und sagt, weil er hat ja eine große Verantwortung. Und eigentlich ist es schon krass. Also, weil er ist ja nicht der Onkel auf der Party, der einen blöden Witz macht, sondern...
Für mich fühlt es sich so an. Also, er ist so doch der Onkel, wo man denkt, bei der Familienfeier, oh, ich sitze neben dem, ach verdammt, ja gut, okay. Und dann muss man sich die Sprüche anhören und fragen, wie läuft es so beruflich und dass man eigentlich alles falsch macht und so weiter. Aber du hast völlig recht, er ist der Bundeskanzler und da würde man doch erwarten, dass er sich in Dinge einarbeitet, nicht unüberlegt einfach mal was hinaustrompetet, was er gerade halt so fühlt. Es ist ja viel bei ihm auch, dass er Gefühle äußert oder versucht auch Gefühle aufzunehmen, die vermeintlich so herumwabern im Land. Und da muss man natürlich auch fragen, ist das die Aufgabe des Bundeskanzlers, selbst wenn er diese Gefühle hat, Gefühle zu äußern oder Gefühle zu verstärken? Würde ich auch sagen, nein, er ist nicht Rosamunde Pilcher, er ist der Bundeskanzler.
Ja, ist übrigens sowieso sehr lustig, dass das große Problem bei Friedrich Merz Gefühle sind. Das würde man gar nicht erwarten, wenn man ihn so zum ersten Mal, ihm zum ersten Mal begegnet. Ich bin ihm noch nie begegnet, aber ich weiß nicht. Also ich bin für harte und konstruktive Kritik. Ich bin dafür, ihn kritisch zu betrachten. Aber Friedrich Merz, falls du zuhörst, was du bestimmt tust, weil du bist ja im Internet und du hörst ja sehr gerne zu, wir sind absolut bereit, dich zu loben. ich bin bereit, mich von dir überraschen zu lassen. Ansonsten ist es unsere Aufgabe, aber natürlich auch allgemein in der Satire, ein bisschen kritisch hinzugucken, wenn Menschen Macht haben. Apropos Satire, das ist jetzt die Überleitung des Jahrhunderts, kommen wir zu Werbung. Denn es ist natürlich toll, dass ihr Bosettis Woche hört. Aber wenn ihr Satire mögt, dann, auch wenn ich dadurch wie ein Verkaufsalgorithmus klinge, dann könnte euch auch das hier gefallen.
Bosettis Woche Podcast-Tipp.
Ich kann sofort starten mit dem Programm.
Sehr gut, Axel Naumer hier
und Henning Bornemann. Und wenn ihr mal einen Podcast hören wollt, wo ihr gesiezt werdet, dann seid ihr richtig bei Satire Deluxe.
Der Titel ist bewusst schnörkellos, aber der Inhalt hat es in sich.
Einmal die Woche schauen wir zusammen mit Ihnen auf die abgelaufene Woche zurück und zwar satirisch sorgfältig und
zum Teil mit einer außergewöhnlich hohen Arbeitslast in diesen wenigen Tagen.
Ja, der Kanzler ist auch schon Fan. Satire Deluxe.
Das muss gestoppt werden und zwar jetzt. Jetzt, liebe Freundinnen und Freunde.
Satire Deluxe macht Werbung mit Friedrich Merz. Das ist eigentlich auch lustig. Auch Satire Deluxe findet ihr natürlich in ARD Sounds. So, es ist aber ja überraschenderweise gar nicht so, als hätte die Welt außerhalb der Partnerschaftsgewalt in den vergangenen 2 Wochen stillgestanden. Deshalb machen wir jetzt wieder eine schnelle Runde.
Speed Dating.
Es läuft so. Ich spiele zu jedem Thema einen Ton ein und führe kurz das Thema ein und dann gibst du mir eine schnelle Einschätzung. Bist du bereit dazu?
Ich bin bereit.
Alles klar, okay, los geht's.
Das ist in der Tat sehr bitter. Das ist auch nicht schön zu reden. Es ist für uns ein einschneidendes Ergebnis.
Die SPD hat nach 35 Jahren ihr Stammbundesland Rheinland-Pfalz an die CDU verloren. Was sollte das für Bärbel Bass und Lars Klingbeil bedeuten? Rücktritt oder weitermachen?
Ich bin für weitermachen. Ich habe das Gefühl, die Aufgabe der SPD ist es jetzt, sich einfach zu opfern. Sie ist verloren, sie wird wahrscheinlich auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Also was heißt wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit. Und ich glaube, sie muss jetzt einfach alles durchsetzen, was durchgesetzt werden muss, was aber maximal unpopulär ist und muss die Schuld auf sich nehmen. So ein bisschen wie Jesus. Und weil sie hat eh nichts mehr zu verlieren. Vielleicht ist das jetzt sogar schon ein erster Versuch, was Klingbeil da macht. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich in die richtige Richtung geht, aber ich glaube, all das, was man den Leuten eigentlich mal sagen müsste, das und das und das und das und das, müsste sich wirklich ändern in diesem Land. Das ist jetzt Aufgabe der SPD. Und es wäre blöd, wenn dafür jetzt auch noch Pistorius verbrannt würde. Deshalb wäre ich für bleiben.
Okay. Es wäre sehr lustig übrigens, wenn diese Opferungs- oder Selbstaufopferungstaktik dann so sehr funktionieren würde, dass sie dann wieder von ganz vielen Leuten gewählt werden würde.
Das kann ja sein. Auf einmal haben wir ein funktionierendes Bildungssystem und auf einmal haben wir ein funktionierendes Gesundheitssystem und Reformen wirken irgendwann und Bärbel Bass und Lars Klingbeil werden als Heilige verehrt. Auch das ist denkbar. Ich finde diese Sätze nach den Wahlen immer so irgendwie so ulkig, weil ich immer schon seit Jahren im Kopf habe, man müsste mal einen Zusammenschnitt machen von den Sätzen, das ist ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie aus den letzten 15 Jahren. Und ich glaube, da wäre die Ausnahmsweise, wann war das letzte Mal, dass sie eine Wahl gewonnen haben, Saarland oder so, wenn da nochmal irgendjemand fröhlich ist, sagen sie wahrscheinlich auch reflexhaft, das ist ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie.
Das ist traurig, aber es ist auch schön. Okay, das nächste.
We did a little excursion. We had to take this little couple of weeks, few weeks of excursion, but it's been incredible. Our military is unbelievable, the job they're doing. I would say, to put it mildly, way ahead of schedule.
Donald Trump sagt also, der Angriff auf den Iran sei nur eine kleine Exkursion und sie seien dem Zeitplan weit voraus. Donald Trump sagt auch, es gebe Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, was der iranische Außenminister aber bestreitet. Und das wirft ja ein bisschen die Frage auf, wem vertrauen wir weniger?
Das ist jetzt wirklich ein unglaubliches Dilemma. Wem vertrauen wir weniger? Ich vertraue in diesem Fall Trump weniger, weil ich denke, es hat keine Verhandlungen gegeben. Und ich stelle immer fest, dass unser Gehirn ja offenbar so strukturiert ist, dass man versucht, eine Stringenz zu erkennen, eine Logik. Und dann sagen wieder Leute, ja, das ist alles strategische Ambiguität und am Ende hat er da einen Plan. Und natürlich ist davon auszugehen, er hat überhaupt keinen Plan, er hatte keinen Plan, er hatte keine Ahnung, sein ganzes Umfeld hatte keine Ahnung. Wie kann es sein, dass die naheliegendste Entwicklung in diesem Krieg, nämlich dass der Iran die Straße von Hormuz dicht macht, nicht vorhergesehen wurde und dass alle überrascht waren und Trump sagte, es ist nicht fair, dass sie das machen. Ich muss da immer an einen Satz von seinem ehemaligen Berater Anthony Scaramucci denken, der erzählt hat im Interview, er habe versucht, Trump den Mittleren Osten und den Nahen Osten näher zu bringen, indem er ihm Ausschnitte gezeigt hat aus Lawrence von Arabien, aus diesem Film. Und ich wünschte, ich hätte mir das ausgedacht, aber das hat er wirklich gesagt.
Kommen wir zum nächsten.
Wenn wir vorangehen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, wird es auch der Rest der Welt tun.
Sagt Bundesumweltminister Carsten Schneider. Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein neues Klimaschutzprogramm beschlossen. Mehr Windräder, Förderung von E-Autos, Strom statt Gas für die Industrie, Umrüstung von Fernwärme für Erneuerbare, Weiterführung des Deutschland-Tickets. Klingt alles super, auch wenn ich mich gerade selbst gar nicht Tempolimit habe sagen hören. Auch wenn der Expertenrat für Klimafragen sagt, das alles reicht nicht. Und auch wenn ich vermute, dass Katharina Reiche nur müde über die Maßnahmen lächelt. Immerhin hat sie gerade das Klimaziel der EU in Frage gestellt. Was sagst du, gehen wir damit voran und wird der Rest der Welt mitkommen?
Ich will die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Ich muss mir manchmal ganz bewusst klar machen, Dinge können auch wieder besser werden. Und ja, ich sehe diese ganzen Bedenken auch, die du da siehst. Aber 8 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds, 2000 Windräder zusätzlich, es klingt für mich erstmal gut und ich will noch nicht davon ablassen. Ich bin manchmal auch wirklich sehr, sehr einfach strukturiert und freue mich über Vorschläge, die erstmal zumindest in Teilen gut klingen. Ja, ich glaube, den Titelkönig kannst du mir jetzt aberkennen.
Ich finde das nur total interessant, dass du deine Hoffnung erklärst. Und ich kann es total gut nachvollziehen, aber da sind wir, weißt du, wir sind da. An dem Punkt, ja, an dem man schon, wenn man sagt, ich habe noch Hoffnung, sofort den Drang hat, zu sagen, also erstens warum und zweitens das auch so ein bisschen zu entschuldigen, ja, ich bin einfach gestrickt, ich habe noch Hoffnung.
Ich bin eine sehr einfache Pflanze. Ich denke, es wäre schön, wenn es funktioniert. Immerhin, das Deutschlandticket wird fortgesetzt. Es ist langsam zu teuer. Mhm. Es war richtig gut, als es das 9-Euro-Ticket war, aber da stimmte auch mal das Preis-Leistungs-Verhältnis für viele, dass sie sagten, für 9 Euro einen Monat mit der Bahn durch ganz Deutschland, das kommt hin, das passt für mich. Aber es ist in der Tat lustig, dass sie so ein Good Cop, Bad Cop-Spiel offenbar machen, Carsten Schneider und Katharina Reiche. Ja. Ich bin sehr gespannt. Du merkst das Seufzen und...
Ja, ich kann das gut nachfühlen. Es ist... Also wir gucken vermutlich beruflich, vielleicht auch privat, ich weiß nicht, aber ähnlich viel auf Leute, die in der Politik Mist bauen. Also wir gucken natürlich, wir haben drüber gesprochen, wir gucken auch ganz genau hin, wenn Leute was Gutes machen, aber man sieht ja doch relativ viel, von dem man denkt, aha, was ginge vielleicht auch anders. Und mich würde das so zum Abschluss interessieren, wie hältst du das aus? Also wie machst du das denn mit dem Hoffnung bewahren?
Kann ich jetzt nur wieder so ernst drauf antworten. Mir klar zu machen, schau mal, Rechtspopulisten haben auch schon mal weniger Stimmen bekommen als in der Wahl davor, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Und es ist theoretisch möglich, dass die Demokraten bei den Midterms im November Senat und Repräsentantenhaus übernehmen, dass Donald Trump impeached wird. Aber wirklich, es ist alles extrem unwahrscheinlich, aber es ist nicht gänzlich unmöglich. Und ich versuche mir das immer wieder klarzumachen, auch selber nicht diese Dynamik. Es wird alles einfach immer, immer, immer schlimmer. Und es muss auch schlimmer werden, dass man selber diese Logik auch schon verinnerlicht. Versuche ich einfach dem kognitiv einfach was entgegenzuhalten. Aber es ist nicht viel, was man dem entgegenhalten kann. Nein, ich teile natürlich auch komplett deine Kritik an der Bundesregierung und es ist ein Hin und Her und es ist eine Abkehr von der Politik der Ampel, die ja auch, man muss die Ampel nicht toll gefunden haben und dieses Heizungsgesetz am Anfang nicht gut gefunden haben, aber ich spreche ausschließlich mit Immobilieneigentümern, die zum Beispiel sagen, dieses Heizungsgesetz, das war am Ende völlig okay und da hätte man jetzt auch nichts reformieren müssen. Also das ist auch einfach Hü und Hott und sie gehen in die eine Richtung und dann wieder die andere Richtung. Noch sind es ja auch Gesetze einfach. Es ist ja einfach auch die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, ist ja jetzt auch nicht einfach nur grüner Quatsch, den sich irgendjemand mal ausgedacht hat oder den Habeck erfunden hat, um uns damals alle zu ärgern, sondern es sind ja einfach verbindliche Richtlinien und man muss es einhalten. Es gibt da keine Diskussion, wie kann man machen, wenn man jetzt irgendwie gerade einen guten Tag hat.
Ja, ich finde aber diese Grundidee, die Zukunft ist ja noch nicht geschrieben, daran kann man sich ruhig festhalten. Ich finde, das kann man ruhig machen. Das ist gar nicht so klein, das ist sogar ziemlich groß, weil wenn wir alle davon ausgehen, dass sie schon geschrieben ist, dann wird sie sich ja genauso schreiben, wie wir es befürchten. Wir kommen zu der letzten Frage.
Eine letzte Frage.
Die Idee dieser wunderschönen letzten Rubrik ist, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen. Du stellst mir eine Frage, ich stelle dir eine Frage. Die muss gar nicht politisch sein, sie kann lustig sein, sie darf auch wieder ernst sein, so oder so, alles möglich. Und die Frage vor der Frage ist immer, willst du anfangen oder fange ich an?
Fang du doch an.
Du wirst mich hassen für diese Frage. Wärst du ein glücklicher Politiker?
Es ist eine super Frage, muss ich sagen. Ich schäme mich jetzt schon für meine Frage. Ich wäre gerne mal Politiker, um diesen Betrieb kennenzulernen. Ich habe seit langem schon den Wunsch, ich würde einfach wahnsinnig gerne, wenn es ginge, für eine Legislaturperiode als Hinterbänkler im Bundestag sitzen und einfach wissen, die Kenntnis, wie läuft es im Maschinenraum, haben, wie werden Gesetze gemacht, wie ist es in den Ausschüssen. Ich glaube, dass ich dann vieles anders beurteilen würde. Ob ich ein glücklicher Politiker wäre, schwer zu sagen. Also die naheliegende Antwort ist, nein, sicherlich nicht. Ich würde mich total aufreiben und man könnte ja doch nichts verändern und dann hätte ich einen Burnout und würde sagen, war alles Quatsch. Aber ich sage jetzt einfach mal aus Prinzip, ja, vielleicht wäre ich ein glücklicher Politiker. Ich halte das für denkbar. Auch eben das Gefühl zu haben, ich erreiche etwas, ich komme hier ins Handeln, ich habe etwas bewegt, ich kann etwas anstoßen. Wenn man sich mit Nico Semsrott unterhält oder mit Martin Sonneborn, hat man nicht das Gefühl, dass dem so ist. Aber wie gesagt, ich bin sehr naiv.
Ist doch schön. Was ist deine Frage? Ich habe jetzt ein bisschen Angst.
Nein, sie ist unglaublich cheesy und das Problem ist, dass wir eigentlich schon darüber gesprochen haben. Ich wollte dich wirklich fragen, was gibt dir Hoffnung?
Tatsächlich. Ja, mir gar nichts.
Journalistin.
Ich habe keine Hoffnung. Hoffnung, was ist das? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Was bedeutet dieses Wort? Ich glaube tatsächlich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich mit jemandem in diesem Podcast auch schon mal über diese Frage gesprochen habe. Das heißt, wenn ihr diese Folge anhört und ich mich jetzt wiederhole, verzeiht mir. Falls ich mir selbst jetzt widerspreche mit einer früheren Folge, dann ist lustig natürlich. Ne?
Stimmt, das ist auch eine Frage, da hätte ich mir denken können, dass die schon häufiger gestellt wurde, ja.
Ja, aber nicht häufiger. Also das ist jetzt nicht die Frage, die wir alle zwei Wochen haben oder so. Ne? Es ist nur, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das schon mal gesagt habe, was ich jetzt vielleicht sage. Aber grundsätzlich dieser Grundgedanke, dass die Zukunft nicht geschrieben ist, den finde ich schon sehr wichtig. Und dann erlebe ich halt schon eine große Diskrepanz zwischen dem Weltgeschehen und meinem direkten Umfeld. Und das ist manchmal ein bisschen verstörend, ne? Wenn man irgendwie das nicht so gut zusammenbringen kann, wie sich Menschen in Machtpositionen verhalten, wie öffentlich debattiert wird und wie man dann mit den Menschen, die man sich ausgesucht hat, natürlich spricht. Das zum einen, aber auch mit Menschen, die man sich jetzt gar nicht direkt ausgesucht hat, sondern die man auf der Straße trifft, denen man zufällig begegnet. Und ich finde, dass die Menschen, denen man im Supermarkt und auf der Straße und in der Bahn begegnet, dass die insgesamt sehr, sehr, sehr viel netter sind als das, was ich nicht nur im Internet, das versteht sich von selbst, sondern auch wirklich so in der öffentlichen Debatte, was ich da beobachte. Und ich habe auch das Gefühl, dass Konfliktlösungen da anders funktionieren. Ja. Also dass es irgendwie im Privaten, weil einem ja was aneinander liegt, wenn es wirklich jetzt das enge Umfeld ist und weil man irgendwie ja auch gar nicht so auf Streit aus ist, wenn man sich jetzt vielleicht nur auf der Straße begegnet, dass es in den allermeisten Fällen irgendwie gelingt, Konflikte zu lösen oder es auch einfach mal gut sein zu lassen.
Ja.
Ja, also manchmal passiert das ja, dass man mit jemandem aneinander gerät, so ein bisschen, weil, keine Ahnung, weil halt jemand einen schlechten Tag hat oder so, ne? Weil man sich irgendwie so ein bisschen anmaunzt oder irgendwas. Also ich versuche das zu vermeiden, aber weiß nicht, das ist schon, also ehrlich gesagt, passiert das manchmal, dass ich das Gefühl habe, jemand hat einen schlechten Tag und ist dann irgendwie blöd zu mir. Und dann habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass sich das ganz gut auflösen lässt und dann ist man am Ende nett zueinander. Also ich habe so in der Beobachtung, in der direkten Beobachtung der Welt, nicht durch ein Medium, sondern das, was ich so direkt sehe, das Gefühl, dass das schon noch geht und sich gar nicht so viel geändert hat in unserem Umgang miteinander. Und das deckt sich eben nicht mit dem, was ich medial beobachte, also im politischen Geschehen, im Weltgeschehen. Aber das existiert ja eben auch. Und ich glaube, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man nicht immer nur auf die Leute guckt, die in Machtpositionen Mist bauen, sondern eben auch auf die Leute guckt, die coole Sachen machen. Super. Weil das dann so ein bisschen aufhebt. Das gibt mir Hoffnung. Tada.
Deine Antwort war wesentlich besser als meine Frage. Vielen Dank dafür. Ich bin begeistert.
Ich habe Lob vom König bekommen.
Das war das Wort zum Sonntag mit Pfarrer Christian Ehring. Nein, das war eine sehr, sehr gute Antwort. Und auch die macht mir wieder Mut und lässt mich anders auf die Welt blicken.
Ach, ist das schön. Guck an, mit Lob vom König beenden wir diese Folge. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr wisst schon, was ihr dürft schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Nette Mails dürft ihr schreiben. Wenn ihr böse Mails schreiben wollt, dann könnt ihr die gerne, weiß ich nicht, Friedrich Merz schicken oder so. Aber einfach nicht an bosettiswoche@ndr.de. Das ist nur die Mail für nette Mails. Wir könnten auch mal eine Mailadresse für böse Mails einrichten. Das machen wir irgendwann eines Tages vielleicht. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ihr dürft in 2 Wochen wieder reinhören, dann mit Carvus Kalantar. Den kennt ihr sowieso, aber nicht zuletzt, wenn ihr Extra 3 guckt. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Christian.
Vielen Dank für die Einladung, Sarah.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.